Guten Morgen, meine Lieben. Schön, dass ihr alle da seid, auch wenn es ein wenig frisch hier ist. Aber das soll uns nicht davon abhalten, den Herrn zu loben und uns sein Wort anzuhören. Der drittletzte Sonntag im Kirchenjahr. Soweit ist es schon wieder. Das Jahr ist schon fast wieder rum. Aus kirchlicher Perspektive ist das ja immer einen guten Monat früher. Dieser drittletzte Sonntag des Kirchenjahres steht traditionell unter dem Thema die Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Sehnsucht. Das ist ja was, das kennt man als Mensch. Das kennen wir alle, das kennen auch die Menschen, die nicht sonntags in den Gottesdienst kommen. Wir sehnen uns nach allem Möglichen. Wir sehnen uns oft und viele nach einem angenehmen und ruhigen Leben. Wir sehnen uns nach einem passenden Partner, der dieses angenehme Leben noch besser macht. Einem sicheren Umfeld. Manchmal, da sehen wir uns auch nach ganz banalen Dingen, wie dem Erkunden ferner Länder oder einfach gutem Essen. Manchmal, da können wir unserer Sehnsucht auf die Sprünge helfen. Ihr habt euch schon gefragt, wie ich das einbaue, oder? Wenn ich mich beispielsweise danach sehne, Japan persönlich zu sehen, statt immer nur auf Fotos, dann kann ich, die nötigen Mittel vorausgesetzt, ein Flugticket buchen, meine Flugangst überwinden und mich auf den Weg machen, anstatt immer nur davon zu träumen. Da kann ich meiner Sehnsucht auf die Sprünge helfen. Das ist verhältnismäßig einfach nicht ganz günstig. Man muss ein bisschen dafür sparen, das eine oder andere Jahr, aber verhältnismäßig einfach. Manchmal, da kann ich meiner Sehnsucht aber auch nicht auf die Sprünge helfen. Am Freitag, vergangenen Freitag, da sehnten meine Frau und ich uns nach leckerem Essen. Und weil der Tag sehr anstrengend war, hatten wir keine Lust, die Küche zu benutzen für leckeres Essen. Das passiert manchmal, selbst den Besten. Also haben wir uns Essen bestellt. Und dann kam sehr schnell die Nachricht, ja, Essen ist fertig, euer Fahrer ist unterwegs, der ist in 10 Minuten bei euch. Dann vergingen 10 Minuten. Unser Hunger wuchs. Die Sehnsucht wuchs. Die Sehnsucht danach, dass endlich diese blöde Klingel klingeln möge und uns aus unserer misslichen, hungrigen Lage befreit, wuchs. Es vergingen 15 Minuten. Es vergingen 20 Minuten. 30 Minuten. Bei aller Sehnsucht, uns waren die Hände gebunden. Was hätten wir machen können? Ins Auto hüpfen und versuchen, den Fahrer auf halbem Weg abzufangen, ohne zu wissen, wo genau er langfährt? Hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Manchmal, da kann man der Erfüllung der Sehnsüchte nicht wirklich auf die Sprünge helfen. Da hilft einem nur zu warten, geduldig zu sein und darauf zu hoffen und zu vertrauen, dass sich die Sehnsucht irgendwann von alleine erfüllt. Hat sie dann auch. Nach 40 Minuten oder so klingelt es dann auf einmal, als wir schon anfingen zu zittern, war es plötzlich, dass wir uns fürchterlich erschrocken haben. Verglichen mit der Sehnsucht nach gebratenen Nudeln und rohem Fisch auf Reis mag die Sehnsucht nach dem Reich Gottes jetzt natürlich ein wenig zweitrangig erscheinen, aber es stellt sich ja dann doch die Frage, ob es eine Sehnsucht ist, der wir auf die Sprünge helfen können, oder ist die Sehnsucht nach dem Reich Gottes eine Sehnsucht, der wir nicht auf die Sprünge helfen können. Befindet es sich mit dem Reich Gottes sowieso schon, dass wir in einer Sondersituation sind? Denn seit Jesus auf die Welt gekommen ist, das betont er immer wieder, ist ja das Reich Gottes bereits angebrochen, in Teilen. Angebrochen, aber eben noch nicht zu seiner Vollendung verlangt. Endgültig fertig wird das Reich Gottes erst sein, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird das Reich Gottes mit einer friedvollen Herrschaft eben dieses Gottes zu seiner endgültigen Entfaltung kommen. Bis dahin leben wir in einer Zwischenzeit. Eine Zeit, in der das Reich Gottes eben angebrochen, aber noch nicht ganz da ist. Eine Zeit, die sich irgendwie unbefriedigend anfühlt manchmal. Da könnte man jetzt, wenn wir sagen, okay, es hat schon begonnen mit Jesus und es endet, wenn Jesus wiederkommt, Da könnte man auf die Idee kommen, wir können nichts anderes tun, als auf den Lieferanten zu warten, dass es endlich klingeln möge. Dem aber nicht ganz so. War übrigens auch am Freitag nicht ganz so, denn während wir auf den Fahrer gewartet haben, konnten wir ja schon mal sinnvolle Dinge tun. Wir konnten den Tisch decken. Wir hätten auch Kerzen anzünden können, um ein bisschen Stimmung zu machen. Wir konnten uns schon mal die passende Abendunterhaltung fürs Essen raussuchen. Wir konnten aus unserer neuerlich gewachsenen Sammlung an Stäbchen die passenden Stäbchen für das Essen raussuchen. Den Tisch vorbereiten, dafür, dass irgendwann das Essen kommt. Genau das ist es, was Jesus uns im durchaus herausfordernden Predigttext ans Herz legt. Deckt doch schon mal den Tisch. Wir können uns sehr wohl daran beteiligen, dass das bereits begonnene Reich Gottes Tag für Tag ein wenig mehr an Gestalt gewinnt. Den Menschen mit Liebe begegnen, das ist das Tischdecken für das herbeigesehnte Reich Gottes. Jetzt kommen wir zu der schwierigen Angelegenheit. Dieser Text ist, wenn wir singen, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, dann ist dieser Text nicht unbedingt die warme Kerze, die uns den Weg erleuchtet. Dieser Text mit dem, was Jesus da fordert, ist mehr so der Xenon-Scheinwerfer vom Audi, der mit Fernlicht auf der Autobahn entgegenkommt und ich mir denke, au, ein bisschen weniger Licht hätte es gerade auch getan. Das brennt ganz schön in den Augen. Weil Jesus möchte ja nicht, dass wir die Menschen lieben und lieb haben und ihnen Gutes tun, bei denen es uns eh leicht fällt, ihnen mit Liebe zu begegnen. Unsere Freunde, unsere Geliebten, die Menschen in unserer Gemeinde, mit denen wir den Glauben teilen. Nee. Jesus fordert ja, dass wir einen Schritt weiter gehen und eben genau die Menschen lieben, bei denen es uns schwer fällt, sie zu lieben. Bei denen es uns schwer fällt, ihnen zu vergeben. Bei denen es uns schwer fällt, ihnen Gutes zu tun, ihnen zu leihen, sie zu segnen. Jesus nennt hier explizit unsere Feinde. Liegt ein bisschen an der Übersetzung. Ich persönlich habe wenig Menschen, die ich als meine Feinde betrachten würde. Man kann auch sagen, unsere Widersacher, vielleicht auch einfach Menschen, mit denen wir nicht einer Meinung sind. Das sind die Menschen, von denen Jesus hier sagt, denen sollen wir Gutes tun. Und Jesus sagt sehr explizit, deine Freunde zu lieben ist sehr einfach. Das schaffen auch die anderen. Das schaffen auch die Menschen, die du eigentlich gar nicht lieben willst. Auch die lieben ihre Freunde. Seinen Freunden zu vergeben, das schaffen auch die Menschen, die wir sonst für absolut lieblos halten. Böses mit Bösem vergelten, Hass mit Hass begegnen, das sind die Methoden derer, die wir zu überzeugen versuchen. Aber Bösem und Hass mit Liebe zu begegnen, was Jesus hier von uns fordert, das ist etwas, das wirklich schwierig ist. Das ist wirklich schwierig. Aber es bringt uns eben auch dem Wachsen von Gottes Reich näher. Ich persönlich fasse diese Passage von Jesu Reden ja gerne mit einem einfachen Satz zusammen. Ein Satz, der in meinen Augen das Christsein als solches immer ganz gut beschreibt, sei kein alter Miesepeter. Manchmal formuliere ich das anders, aber für euch habe ich es. Es geht darum, einem jeden Menschen, auch denen, die ich vielleicht nicht mag, mit Liebe zu begegnen. Es geht darum, jeden Menschen, dem ich begegne, als Gottes geliebte Schöpfung anzuerkennen. Auch und gerade für sie zu beten und Gott um seinen Segen für diese Menschen zu bitten, weil vielleicht haben genau diese Menschen Gottes Segen und Gottes Liebe viel nötiger als ich. Es sind herausfordernde Worte, die Jesus an die Menschen und über die Jahrhunderte an uns richtet. Und es hat seine Gründe, dass nicht wenige Theologen immer wieder versuchen zu argumentieren, dass diese Worte im Besonderen in ihrer Radikalität ja nur dem engeren Jüngerkreis gewidmet sind oder den ersten Anhängern, welche die Feldrede hören, und dass die ja gar nicht für uns Christen heute gelten sollten. in ihrer Radikalität. Natürlich sollst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst und natürlich sollst du ein netter Mensch sein, aber deinen Feind lieben, das geht ja nun dann doch ein wenig zu weit. Ich sehe das anders. Ich denke nicht nur, dass diese Worte allen Christen gelten, ich denke gar, dass sie allen Menschen gelten und dass diese Worte, die uns hier von Jesus überliefert sind, die einzig existierende Anleitung zu wahrlich im Weltfrieden darstellen. Wenn nur alle Menschen wahrlich nach diesen Worten handeln würden, dann wären wir dem Reich Gottes einen sehr großen Schritt näher und ich glaube um viele Krisen ärmer. In der Realität aber sehen wir dann, dass es selbst uns Christen immer wieder schwerfällt, dieser Aufforderung in allen Aspekten unseres Lebens gerecht zu werden. Auch mir als Pastor und quasi hauptamtlich im Christ, fällt das immer wieder schwer, meinen Ärger herunterzuschlucken. Erlittenes Unrecht einfach beiseite zu wischen und meinen Übeltäter stattdessen mit Verständnis, Mitgefühl und Liebe zu begegnen. Das ist schwer. Das ist eine Herausforderung. Das misslingt mir schon manchmal, wenn mir auf dem Rewe-Parkplatz jemand die Vorfahrt klaut, um mir den letzten Parkplatz wegzunehmen. Dann fällt mir das schwer, diesen Menschen zu lieben. Dann habe ich Bilder davon in meinem Kopf, wie ich ein Taschenmesser nehme und dem die Reichen aufsteche. Ich habe zum Glück kein Messer dabei, deswegen passiert mir das dann immer nicht. Da schaffe ich es dann, diese Bilder wegzuschieben. Aber ich kann jeden Menschen verstehen, der sagt, ich schaffe das nicht, meinen Feind zu lieben. Und wenn jetzt jemand sagt, du hast ja leicht reden, Alexander, du stehst da vorne, in der Gemeinde, wo es schön und gemütlich ist. Aber sag doch mal den Ukrainern, die sollen die andere Wange hinhalten. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich darauf antworten sollte. Persönlich finde ich, klingt es auch nicht so, als ob Jesus diese Worte für ein aktives Kriegsgebiet gemeint hätte. Aber es ist schon eine schwere theologische Frage, ob dieser Vers sowas wie Selbstverteidigung zulässt. Und doch glaube ich fest daran, dass wenn wir uns diese Worte zu Herzen nehmen und anstatt zu sagen, das ist unschaffbar, wenn wir es wenigstens versuchen, unsere Feinde zu lieben, dann können wir aktiv daran mitwirken, dass das Reich Gottes in unserer Mitte, in unserem Land, in unserer Welt Gestalt gewinnt. Aber dafür brauchen wir eine Menge Kraft in uns, weil es Kraft bedarf, unsere Widersacher, unsere Feinde mit Liebe zu bedenken, anstatt mit Wut und Hass. Ihr könnt ja mal meine Frau fragen, wie viel Kraft es schon alleine braucht, ihren Ehemann zu lieben, wenn sich mal wieder die schmutzigen Socken neben dem Bett stapeln. Das erfordert Kraft. Viele von euch sind verheiratet. Ihr wisst, auch die Menschen zu lieben, mit denen ihr euer Leben verbringt, ist nicht immer einfach. Das braucht Kraft. Da muss man manchmal was investieren. Meine Frau sagt immer, das muss man. Liebe ist eine Entscheidung, die man jeden Tag neu trifft. Dafür braucht man Kraft und Energie. Und wenn das schon so viel Kraft kostet, die Menschen zu lieben, bei denen es mir einfach fällt, wie viel Kraft kostet es denn dann da, einen Menschen zu lieben, der mir das Leben ruinieren möchte oder es mir vielleicht sogar schon mal ruiniert hat? Wie viel Kraft kostet das denn dann, bitteschön? Viel Kraft, sehr viel Kraft. Kraft, die ich nicht immer habe. Da schließt sich jetzt, meine Lieben, der Kreis zur Sehnsucht. Ihr erinnert euch, die Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Im Vorfeld haben Wolfgang und ich uns ausgetauscht und dann saßen wir da und sprachen über das Thema Sehnsucht. Und irgendwann kamen wir dann zu der interessanten Frage, ob Sehnsucht etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Weil irgendwie, es kommt auf die Perspektive an. Sehnsucht, dass ich mich nach etwas sehne, ist ja zunächst einmal ein Zeichen dafür, dass ich irgendwo einen Mangel habe. Sehne ich mich nach gutem Essen, dann weil ich Hunger habe oder weil es bei mir nur schlechtes Essen gibt. Sehne ich mich nach einer glücklichen Familie, dann weil ich das im Moment nicht habe. Sehne ich mich nach Weltfrieden, dann weil es im Moment Orte auf der Welt gibt, wo es eben keinen Frieden herrscht. Und sehne ich mich nach dem Reich Gottes, dann weil es noch nicht gänzlich zur Geltung gekommen ist. Sehne ich mich nach Heizung, dann deswegen, weil unsere nicht funktioniert. Ihr wisst, was ich meine. Sehnsucht ist ein Indikator für Mangel, für etwas, das mir fehlt, für etwas, das ich nicht habe. Aber denken wir einmal an die eingangs erwähnte Reise nach Japan zurück, dann kann Sehnsucht auch etwas sein, das mir Kraft gibt. Ich bin ganz ehrlich, für kein anderes Land der Welt wäre ich in ein Flugzeug gestiegen. Für keins. Auch nicht für die Baptist World Alliance oder sonst irgendwas. Und wenn sie mir den Nobelpreis verschenken wollen für irgendwas, dann würde ich da auch mit dem Zug hinfahren oder mit der Fähre, aber nicht hinfliegen. Aber die Sehnsucht nach Nudelsuppe in kleinen Hinterhofgeschäften und historischer japanischer Architektur, die war so groß, dass sie mir die Kraft gegeben hat, meine Flugangst zu überwinden. Ich habe meiner Frau auch nur ein bisschen die Hand zerquetscht. Sehnsucht ist also nicht nur ein Anzeichen für Mangel. Sehnsucht kann auch der Antrieb sein, alles mir Mögliche zu tun, diesen Mangel zu überwinden. So kann mir die Sehnsucht nach dem Reich Gottes die Kraftquelle sein, mich dem Ideal, das Jesus in seiner Rede beschreibt, dieser bedingungslosen, perfekten Feindesliebe, soweit es geht, anzunähern. Ich versuche gar nicht, irgendwen davon zu überzeugen, das in Perfektion zu erreichen. Wenn es jemand schafft, dann sollten wir dem wirklich den Friedensnobelpreis verleihen. Aber das ist ein Ideal, auf das wir hinarbeiten können. Und die Kraft dafür können wir aus der Sehnsucht nach dem Reich Gottes nehmen. Damit wir unser Möglichstes tun, dem Wachsen des Reiches Gottes etwas beizutragen. Damit kommen wir zu einer anderen Sache. Damit das funktioniert, damit die Sehnsucht nach dem Reich Gottes mir die Kraft gibt, etwas zum Reich Gottes beizutragen, muss ich die Sehnsucht nach dem Reich Gottes verspüren. Und da stelle ich mir manchmal eine Frage: Verspüren wir als Christen diese Sehnsucht eigentlich? Oder geht die zwischen all den anderen Alltagssehnsüchten, die uns so auf Trab halten, unter? Wir singen darüber, dass wir uns danach sehnen. Wir sprechen in unseren Gebeten darüber, dass Gottes Reich komme. Vater unser, dein Reich komme. In unseren Predigten predigen wir darüber, dass wir uns das Reich Gottes herbeisehen, dass das etwas Sehenswertes ist. Aber wie oft habt ihr euch dieses Jahr schon gedacht, dass es mal wieder Zeit wäre für einen schönen Urlaub oder dass ihr mal gerne wieder ein bisschen Sonne tanken würdet? Oder wie oft habt ihr euch im letzten Monat nach einer funktionierenden Heizung gesehnt? Und wie oft habt ihr dieses Jahr gedacht, Mensch, ich sehne mich danach, dass das Reich Gottes endlich Wirklichkeit wird? Ich bin ganz ehrlich, ich vergesse das hin und wieder, dass das ja eigentlich quasi Kernthema unserer Religion ist. Und ich glaube, es gibt viele Christen, denen geht das ähnlich. Vor allem, weil das endgültige Kommen des Reiches Gottes ja auch immer was mit Ende und Apokalypse zu tun hat. Und da haben viele Leute einfach keine Lust drauf. Aber für manche ist das Reich Gottes vielleicht auch einfach ein wenig zu abstrakt, zu fern, als dass es einfach wäre, eine starke Sehnsucht danach aufzubauen. Japan ist ziemlich konkret. Ich muss auch tatsächlich jetzt nach dem Japan-Urlaub eigentlich nur ein Bild vom Berg Fuji sehen und bekomme schon wieder Lust, den nächsten Urlaub zu planen. So in 10 Jahren oder so. Das Reich Gottes aber ist eine unbegreifbar schwer zu greifende, noch schwerer zu beschreibende Größe, die sich nur sehr vage eingrenzen lässt. Und trotzdem denke ich, ist es wichtig für uns als Christen, die Sehnsucht nach diesem Reich Gottes aufrechtzuerhalten, damit wir die nötige Kraft haben, etwas dazu beizutragen. Und ich denke, das ist eine Aufgabe für uns als gesamte Christenheit, diese Sehnsucht ineinander zu wecken und hochzuhalten. Von daher meine Aufforderung, heute gar nicht am Predigttext entlang, liebt eure Feinde. Nein, das ist der zweite Schritt. Meine Aufforderung heute, lasst uns gemeinsam als Christenheit die Sehnsucht danach schüren, die Sehnsucht nach dem Reich Gottes, dass diese Sehnsucht uns antreibt, das Reich Gottes voranzubringen. Amen.